Deutschlandfunk zur Diskussion.
Frühling im Sommer, Belarus nach der Wahl. Die Diskussionsleitung hat Frederik Rotha.
Guten Abend. Wie gehen die belarussischen Präsidentschaftswahlen am 9. August aus und was passiert danach? Diese Fragen haben sich viele Menschen in Belarus selbst, aber auch im Ausland gestellt. Denn das osteuropäische Land hat in den letzten Wochen eine politische Mobilisierung gesehen, wie es sie wohl bisher noch nicht gegeben hat. Und das vor allem dank Svetlana Tichanowskaja, der prominenten Oppositionskandidatin. Mittlerweile ist bekannt, dass Tichanowskaja 10% der Stimmen erhalten haben soll und Amtsinhaber Alexander Lukaschenka 80%. Und es ist auch bekannt, wie es nach den Wahlen vom 9. August weiterging. Die Staatsmacht hat im ganzen Land mit harten Repressionen reagiert auf Proteste gegen das offizielle Wahlergebnis. Auch gestern Nacht gingen wieder viele Menschen auf die Straße und die Gewalt der Sicherheitskräfte hat wohl noch einmal zugenommen. Zivilisten werden mit Schlagstöcken traktiert, auf Menschen, die am Boden liegen, wird eingetreten und immer wieder kommt es zu Jagdszenen mit den Sicherheitskräften. Erstmals wurde laut dem Innenministerium auch scharf geschossen. Nach offiziellen Angaben wurden inzwischen rund 5000 Menschen festgenommen, darunter auch einige Journalisten. Dutzende Sicherheitskräfte sollen verletzt worden sein. Aber auch Demonstranten wurden verletzt und mindestens einer kam zu Tode. Svetlana Tichanowskaja, die vor kurzem noch auf Kundgebungen gefeiert wurde, die hat das Land inzwischen Richtung Litauen verlassen, vielleicht auch verlassen müssen. Unruhige Tage also in Belarus. Wie geht es jetzt weiter in dem Land? Und sitzt Lukaschenka weiter fest im Sattel? Welche Rolle spielt Russland? Welche Rolle spielt die EU? Darüber möchten wir in der kommenden Dreiviertelstunde diskutieren. Und aus Berlin ist uns Olga Tründowa zugeschaltet. Sie arbeitet an der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen und ist dort Redakteurin der Fachpublikation Belarus-Analysen. Guten Abend, Frau Tründowa.
Guten Abend.
Wir sind auch mit Michael Gahler verbunden. Er sitzt für die CDU im Europaparlament und ist außenpolitischer Sprecher in der EVP-Fraktion. Herr Gahler, schön, dass Sie aus Bad Lauterberg im Harz dabei sein können.
Ja, guten Abend.
In Moskau sind wir mit Tilko Gries verbunden. Er ist Korrespondent für den Deutschlandfunk und unter anderem zuständig für Russland und Belarus. Auch an Sie herzlich willkommen.
Guten Abend aus Moskau.
Und Rebecca Harms ist uns aus dem Wendland zugeschaltet. Rebecca Harms war von 2004 bis 2019 für die Grünen im Europaparlament, dort ebenfalls zeitweise Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und sie hat sich thematisch vor allem mit Osteuropa befasst. Frau Harms, auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Guten Abend.
Ich würde die Runde gerne mit einem Zitat beginnen von Olga Karatsch. Das ist eine belarussische Aktivistin, die sich für Bürgerrechte einsetzt. Karatsch wurde vor einigen Tagen in einem Bericht zitiert. Sinngemäß sagte sie, es wird Proteste geben, heute, morgen, übermorgen, aber das ist nur der Anfang des finalen Sprints zur Ziellinie. Wir reden nicht mehr über Jahre, sondern über 2 bis 3 Monate. Frau Tründowa, die erste Frage möchte ich dann auch gerne Ihnen stellen. Was glauben Sie, ist Lukaschenka in 2, 3 Monaten noch im Amt?
Ja, ich glaube, das ist jetzt die Frage, die wir uns alle stellen, selbst die Belarussen verstehen und nicht, was weiter passiert. Und ich glaube sogar nicht, dass die Belarussen selbst erwartet haben, dass sie bereit sind, so breit und so solidarisch und so politisiert zu sein jetzt, vor, aber auch nach den Wahlen. Das, was wir in den letzten 3 Tagen bzw. Nächten gesehen haben, ist natürlich ein Zeichen dafür, dass der Staat bereit ist, möglichst breite Repressionen gegen Demonstranten einzuwenden und dass auch wenn es schon fast offensichtlich ist, dass Lukaschenka nicht nur diese 80% nicht hat, sondern anscheinend tatsächlich nicht mal die Hälfte der Stimmen im Land, macht das trotzdem irgendwie keinen Unterschied für das System und auch mit einer Minderheit ist das System bereit, weiter zu regieren und diese beispiellose Gewalt, die wir jetzt auf den Straßen von Minsk, aber auch in ganz vielen über 30 Regionalstädten gesehen haben, Belarus, spricht dafür, dass, dass das System bereit ist, weiterzumachen, mit etwas mehr Unterstützung von Sicherheit und Militär, also sogar viel mehr als früher, und mit weniger Unterstützung von Menschen, aber es steht erstmal überhaupt nicht in Frage für den Präsidenten, ob er weiterbleibt oder nicht. Also es geht jetzt nur darum, dass die Menschen, die landesweit protestieren, verstehen, wo sie leben, verstehen, dass es ein schon fast, wahrscheinlich schon fast ein Polizeistaat geworden ist, dass sie einfach Angst bekommen, dass sie womöglich auch das Land verlassen. Aber ich sehe da überhaupt kein Zeichen dafür, dass irgendeine Bereitschaft wäre, irgendein Dialog oder sonst irgendwas, so ein Gespräch mit der Gesellschaft anzufangen.
Tilko Gries in Moskau, Sie beobachten die Lage von dort aus. Wie ist Ihre Einschätzung? Bleibt Lukaschenko länger im Amt als 2, 3 Monate?
Ich rechne damit zumindest, denn das, was die vergangenen 3 Nächte gezeigt haben, deutet darauf hin, dass jede Nacht eine neue Eskalation, eine neue, ein paar mehr Umdrehungen sozusagen in den bei den Daumenschrauben bedeutet hat. Und das sehe ich nicht, dass das endet jetzt in nächster Zeit. Es ist schwierig zu beurteilen von hier außen. Ich kann als Korrespondent ja nicht gut zurzeit nach Belarus reisen. Einerseits wegen der Infektionslage, andererseits hätte ich dann das Problem, nicht wieder nach Russland zurückzukommen. Das hat was mit den Grenzschließungen zu tun. Also ist es nicht leicht zu beurteilen, aber mein Eindruck ist schon, dass die dritte Nacht, die letzte Nacht, dann auch eine war, in der schon etwas weniger demonstriert wurde als in den 2 Nächten zuvor. Ob das ein Trend ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber wichtig ist natürlich auch, worauf sich Lukaschenka stützt. Er stützt sich, das hat meine Vorrednerin Frau Dründorfer gerade eben ja gesagt, auf den Machtapparat, auf den Polizei- und Armeeapparat. Das scheint stabil zu sein. Er kann sich aber auch sicher sein der Unterstützung aus Russland. Das ist kein ganz einfaches Verhältnis und Wladimir Putin und Alexander Lukaschenka sind nicht die dicksten Freunde, aber sie wissen, was sie aneinander haben und Russland ist sehr interessiert an einem loyalen Belarus und einem grundsätzlich loyalen Lukaschenka. Und wenn er aus dieser Krise geschwächt hervorgeht, weil die Legitimität im eigenen Land bröckelt oder weil Europa sich entscheidet, vielleicht neue Sanktionen zu erlassen, dann ist es Moskau nur recht. Denn künftige Verhandlungen über eine tiefere Integration, zum Beispiel tiefere Anbindung von Belarus an Russland, werden dann nur leichter.
Sie haben jetzt einige Punkte angesprochen, auf die wir natürlich auch im Verlauf der nächsten halben, dreiviertel Stunde noch zu sprechen kommen. Ich würde jetzt noch mal kurz bei den aktuellen Protesten bleiben und Sie fragen, Herr Gala, sehen Sie das Ende von Lukaschenkas Amtszeit gekommen? Sie sprachen ja gestern im Deutschlandfunk-Interview zum Thema von einem Endkampf, den Lukaschenko führt.
Ja, das Wort habe ich deswegen benutzt, weil er natürlich objektiv gesehen es mit einer anderen Gesellschaft in seinem Land zu tun hat. Es ist nicht mehr die Gesellschaft von vor 5 oder 10 Jahren. Die Menschen haben sich zusammengetan, vor allen Dingen auch über die sozialen Medien. Und sie haben ihre Chance auch genutzt. Sie haben mehrheitlich gegen ihn gestimmt. Das wissen die Wähler, das weiß Lukaschenko und das wissen wir. Und gleichwohl, die beiden Vorredner haben es erwähnt, hier nutzt einer die Staatsmacht, den Machtapparat brutalst möglich, um auch gegen den Volkswillen an der Macht zu bleiben. Das heißt, Endkampf meinte ich nicht, dass es ganz schnell gehen muss, aber es ist aus meiner Sicht schon eine Phase in so einem Regime, was wir auch in vielen Ländern Mittelosteuropas 1989 erlebt haben, wo wir auch über viele Monate natürlich nicht daran gedacht haben, dass der plötzlich weg sein könnte. Und dann ging es irgendwann ganz schnell. Ich glaube, in dem Augenblick, wo die Bürger bei der Sache bleiben, in dem Sinne, dass die Proteste weitergehen oder dass gestreikt wird, wird es auch zu Ermüdungserscheinungen im Apparat kommen. Ich glaube, er hat nicht die Kapazitäten, um im gesamten Land, Minsk könnte er vielleicht beherrschen, aber im gesamten Land kann er sicherlich nicht permanent Widerspruch und Demonstrationen unterdrücken. Das bleibt dann abzuwarten in einigen Monaten, wie dann die Lage ist.
Frau Harms, Sie haben in Ihrer aktiven politischen Zeit Osteuropa sehr lange beobachtet und begleitet und tun das sicherlich auch jetzt noch. Was ist Ihre Einschätzung? Was für eine Dynamik kann und wird das noch entwickeln? Und wie lange kann Lukaschenko gegebenenfalls auch noch bleiben, ausgehend von dem Zitat, was ich zu Beginn der Fragerunde erwähnte?
Also ich kann da nur bei dem Konjunktiv bleiben. Ich denke, dass das von hier aus schwer zu beurteilen ist, wie lange die Frist noch geht für Lukaschenko. Aber ich denke, dass eigentlich schon im Wahlkampf sich abgezeichnet hat, dass die Zeit für ihn als Präsident ausläuft. Und ich nehme die Entwicklung in diesen Tagen vor, während und nach der Wahl so wahr, dass er sich entschieden hat, eine Niederlage mit aller Macht zu bekämpfen. Ein Freund von mir hat heute über Twitter geschrieben, dass es so aussieht, als wenn Lukaschenko sich nun regelrecht von Polizei und Spezialkräften und sogar dem Militär aus dem Amt schießen und prügeln lässt. Und ich glaube, er hat recht. Ich denke auch, dass ich einige der Journalisten und einige der Aktivisten, deren Stellungnahmen ich verfolgt habe in den letzten Tagen, so verstehe, dass diese extreme Gewalt, mit der reagiert wird in den letzten Nächten, diese extreme Bereitschaft, sich an den Thron in Minsk zu klammern, dass die dazu führt, dass noch mehr Bürgerinnen und Bürger in Weißrussland sich gegen den Diktator stellen.
Warum gehen denn die Menschen gerade jetzt auf die Straße? Ist es einfach nur der Wahlausgang, der frustriert nach der politischen, ich nenne es jetzt mal nach der politischen Erweckung der letzten Wochen? Oder gibt es auch noch tiefer liegende Gründe, die sich da jetzt entladen und dazu führen, dass die Menschen eben protestieren gehen?
Ja, danke, dass Sie gefragt haben. Ich wollte eigentlich sowieso zum Thema kommen, weil Sie erwähnt haben, dass die Menschen sozusagen dank Tichanowskaja auf den Straßen waren. Das stimmt leider tatsächlich nicht. Das kann man aber hier aus Deutschland aus auch nicht so wirklich verstehen. Das, was man bei Tichanowskaja gesehen, also diese riesige Unterstützung auch in kleinsten Regionalstädten, die wir beobachten konnten, das ist eher ein Zeichen dafür, was in der Gesellschaft schon davor passiert ist, aber sie hat es auf keinen Fall alleine oder mit ihrem Team erreicht. Und zwar, es gibt mehrere Gründe, die dazu geführt haben, dass die belarussische Gesellschaft sich extrem politisiert hat. Angefangen schon zum ersten Mal mit der Pandemie. Sie haben wahrscheinlich alle gehört, wie der Präsident auf das Coronavirus reagiert hat. Da gab es mehrere Schlagzeilen der Welt darüber, dass es ja eine Psychose sei oder dass das Virus überhaupt nicht gefährlich sei und so weiter. Die Belarussen haben es überhaupt nicht lustig gefunden. Die Belarussen haben irgendwann gesehen, dass die Menschen sterben, dass die Krankenhäuser überfüllt sind. Sie haben das dann verglichen damit, was im Fernsehen gesagt wird. Und sie wurden einfach wütend. Also die Menschen wurden wütend dadurch, dass der Staat irgendwie überhaupt nicht versucht hat, ihr Leben zu schützen. Und hier sprechen wir tatsächlich von allen Menschen und nicht nur von jetzt Aktivisten oder Zivilgesellschaft, weil alle haben Verwandten, Bekannten und so weiter, die krank wurden oder gestorben waren. Und dazu kamen noch diese Aussagen des Präsidenten über diejenigen, die verstorben sind, also diese Victim-Blaming-Aussagen, dass man einfach zu viele chronische Krankheiten hatte und deswegen verstorben oder dass man einfach durch die Straßen gelaufen ist, statt zu Hause zu bleiben, wenn man so über 80 Jahre alt ist und so weiter. Also das war sehr arrogant, das war sehr erniedrigend und die Belarussen werden es ihm nie verzeihen. Und diese extreme Unzufriedenheit mit dem Präsidenten persönlich, aber auch mit dem ganzen staatlichen System, die ist dann sozusagen einfach in die Politik reingeflossen, weil dann schon fast sofort die Wahlkampagne angefangen hat.
Können Sie diese Unzufriedenheit kurz skizzieren mit dem staatlichen System? Was heißt das konkret?
Die Unzufriedenheit. Also erstmal haben sich die Menschen selbst organisiert. Sie haben Solidarität gezeigt. Sie haben verstanden, okay, der Staat schützt uns nicht. Und dann gab es mehrere ehrenamtliche Kampagnen, die zum Beispiel Krankenhäuser mit der ganzen Ausrüstung, die gefällt hat. Sie haben einfach die Aufgaben des Gesundheitsministeriums am Anfang übernommen. Die Unzufriedenheit zeigte sich insbesondere im öffentlichen Raum, also in den unabhängigen Online-Medien, in sozialen Medien, auch in der Reaktion der Gesellschaft offline, also außerhalb von Internet. Menschen haben plötzlich wahrgenommen, dass sie womöglich zur Mehrheit gehören, also zur Mehrheit, die ein neues Gesicht in Politik sich wünschen.
Herr Gries, Sie beobachten das jetzt mit gebotener journalistischer Distanz aus Moskau aus, aber dennoch haben Sie ja die Entwicklung auch über die letzten Wochen stark begleitet. Was ist Ihnen aufgefallen? Wofür gehen die Menschen auf die Straße? Lässt sich das in Losungen formulieren für ein europäischeres Belarus oder vielleicht auch für ein eher russischeres Belarus? Was nehmen Sie da wahr?
Nein, weder das eine noch das andere. Die Himmelsrichtung spielt tatsächlich keine Rolle, sondern vor allem das eigene Land. Und es gibt verschiedene Losungen, aber wahrscheinlich der Imperativ Uchadi ist, also hau ab, geh weg, ist wahrscheinlich noch das, was am ehesten auf alle zutrifft. Wie immer, glaube ich, bei solchen Phänomenen haben wir es ja mit sehr, sehr unterschiedlichen Milieus zu tun. Das sehen wir auch jetzt an den Tagen, an denen danach protestiert wird. Heute Mittag haben in verschiedenen Städten, auch in Minsk, Frauen in weißen Blusen mit Blumen demonstriert und einfach ihren Unmut auf diese Art und Weise sehr still zum Ausdruck gebracht, dass sie mit der Polizeigewalt nicht einverstanden sind. Wenn wir nachts Demonstranten sehen, die sich in diesen gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei befinden und die auch gelegentlich Molotow-Cocktails werfen, das sind andere Milieus wiederum. Also es gibt ganz verschiedene Richtungen, ganz verschiedene Wünsche, glaube ich. Es artikuliert sich aus meiner Sicht allerdings keine konkrete Vorstellung davon, was für ein Land man sich wünscht, also mal von großen Schlagwörtern abgesehen. Aber es soll vor allem eines sein, in dem Alexander Lukaschenka nicht mehr Präsident ist. Das ist das Wichtigste. Das kann man auch noch mal daran ablesen. Wir haben gesagt, Svetlana Tichanowskaja, und ich stimme dem auch zu, ist eher eine Kristallisationsfigur oder ein Symbol. Sie hat ja im Prinzip außer dieser Forderung, dass Lukaschenka abgelöst wird, kein Programm gehabt. Also es ging nicht tatsächlich um politisch ziselierte, detaillierte Programme. Wir sehen auch, anders als zum Beispiel Protestphasen in der Ukraine etwa oder in Georgien vor vielen Jahren, sehen wir auch keine EU-Flaggen zum Beispiel auf den Straßen und auf den Plätzen. Was wir sehen, ist die alte belarussische Flagge, weiß, rot, weiß. Aber ein Wunsch, in die EU zu kommen oder so etwas, spielt hier keine Rolle.
Vielleicht können wir den Blick noch etwas weiten auf Lukaschenkas Machtbasis. Sie, Herr Gries, haben es vor wenigen Minuten schon angesprochen. Lukaschenka regiert das Land jetzt seit 26 Jahren, oft mit harter Hand, wie man weiß. Gegner des Regimes wurden immer wieder inhaftiert in den früheren Jahren, so heißt es, teilweise auch exekutiert. Es gibt mutmaßlich keine freien Wahlen in dem Land, keine freie Presse. Worauf stützte Lukaschenka denn seine Macht in den letzten Jahrzehnten?
Ja, sicherlich hat er sich natürlich auf die Sicherheitskräfte und den Staatsapparat im eigentlichen Sinne gestützt. Die Beamtenschaft, die sicherlich im allergrößten Teil loyal war, ja, und auch die nicht vorgenommene Privatisierung der Wirtschaft. Das sind ja auch alles Strukturen, alte Kombinate, die Dinge herstellen. Da hat er auch seine Leute, die in der Führung, aber dann natürlich auch in den Betrieben selber dann die Arbeitsplätze vorhalten. Und er hat, glaube ich, zumindest über einige Jahre gegenüber der Rentnerschaft zeigen können, ihr kriegt im Gegensatz zu Russland, bekommt ihr hier eure Rente pünktlich ausbezahlt und ihr habt Stabilität und Ruhe im Land. Und das war sicherlich für eine gewisse Zeit eine Basis, auf der er aufbauen konnte.
Das klingt fast schon nach einem Gesellschaftsvertrag, Herr Gahler. Würden Sie das so beschreiben?
Naja, es hat ja eben in Belarus nach der politischen Wende, nach dem Zerfall der Sowjetunion, eben nur eine ganz kurze Phase gegeben, wo es also nicht Herrn Lukaschenka gab. Und die Reformen, die vielleicht in der allerersten Anfangsphase mal angedacht waren, die sind ja dann auch zum Erliegen gekommen. Und Gesellschaftsvertrag, ihr haltet euch aus der Politik raus und ich sorge für Stabilität, ist ja ein Stück weit auch das, was man aus Russland kennt, wo der Herr Putin dann den Oligarchen oder der Wirtschaft sagt, ihr macht Wirtschaft, ich mache Politik und wenn ihr mir in die Quere kommt, dann setzt was. Aber hier in dem Falle ist alles eine Nummer kleiner. Ich glaube, gerade auch als Folge der aktuellen Weltwirtschaftskrise, als Folge von Corona, kommt doch jetzt auch klar heraus, da ist eben nicht viel Substanz, die hier die Stabilität oder das kleine Einkommen auf die Dauer sichern kann. Und dann sagen sich die Menschen, wir müssen hier nach etwas anderem schauen.
Frau Harms, möchten Sie noch was ergänzen?
Ja, also einmal, bevor ich das sage, möchte ich noch ausdrücklich Herrn Gries recht geben, dass anders als in der Samtenen Revolution, der Orangenen Revolution oder der Revolution der Würde in osteuropäischen Nachbarstaaten, diese Ost-West-Frage, wohin soll das Land gehen, keine Rolle spielt. Und interessant ist aber für die Machtbasis, dass das Versprechen, das Lukaschenko den Belarussen gegeben hat, dass sie unabhängig bleiben von Russland, also ein eigenständiger Staat bleiben, dass das in diesem Gesellschaftsvertrag immer eine sehr starke Rolle gespielt hat. Ich selber glaube, dass ich beobachtet habe, dass in der Zeit, in der die Beziehungen zwischen der EU und Weißrussland wieder gelockert wurden, als die Sanktionen aufgehoben worden sind, auch ein Stück weit das passiert ist, was wir uns gewünscht haben, was viele sich gewünscht haben, nämlich dass die Gesellschaft in Minsk und im Land ein bisschen die Augen weiter aufgemacht hat und einen anderen Horizont bekommen hat und gemerkt hat, wie schlimm das ist, durch diesen Mann an der Spitze des Landes, der nicht nur von gestern, sondern von vorgestern ist, so eingefroren in der Zeit und so isoliert zu sein. Und es gab einen wachsenden Überdruss an dieser Paarung von Unfähigkeit, Unverschämtheit und autoritärem Regierungsstil. Und das hat sich, denke ich, schon auch in diesem Wahnsinn mit dem und der Verantwortungslosigkeit, mit der mit Corona umgegangen worden ist, dann nochmal gebündelt.
Damit kann man ja den Bogen schlagen zur Frage des Machterhalts heute. Sie sprachen gerade davon, Frau Harms, dass Menschen vielleicht die Augen geöffnet hat. Wenn wir jetzt auf die Frage des Machterhalts heute, auf die Loyalität gegenüber Lukaschenka schauen, ist das brüchiger geworden, als es vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war? Es gibt ja zum Beispiel auch Berichte über Polizisten, die sich solidarisiert haben sollen mit den Demonstranten. Frau Drundorfer, was glauben Sie?
Ja, auf jeden Fall. Was mich allerdings am meisten überrascht hat, ist nicht das mit den Polizisten. Das waren tatsächlich eher einzelne Fälle und da sehen wir einfach, dass da unterschiedliche Persönlichkeiten drin sind in diesen Truppen, aber das ist für mich auf keinen Fall eine Tendenz. Was allerdings sehr interessant ist, ist, dass zum ersten Mal in der belarussischen Geschichte es über 100 Wahllokalen gab, die die Stimmen tatsächlich gezählt haben. Also tatsächlich heißt, Tichanowska hat dort gewonnen.
Diese Ergebnisse wurden dann auch quasi aufgeschrieben und rausgegeben.
Genau, die Protokolle wurden abfotografiert, alle 100 Fotos kursieren online. Das heißt, diese Menschen haben es auf keinen Fall irgendwie vereinbart. Sie haben einfach getrennt voneinander sich dafür entschieden, freie und faire Wahlen sozusagen durchzuführen. Und das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass die Belarussen am Wahltag nach dem Aufruf von Tichanowska und nach den Wahlen einfach zu ihren Wahllokalen zu kommen, damit sie psychologischen Druck auf die Wahlkommission ausüben. Das hat wirklich bei diesen über 100 Wahllokalen funktioniert.
Etwas Ähnliches ist ja auch in den diplomatischen Vertretungen geschehen, wo die richtigen Ergebnisse bekannt gegeben worden sind, wobei natürlich so ein Botschafter oder ein Generalkonsul in München bei der Begrenztheit der Wählerschaft, wo die sich untereinander kennen und wo man überall dann sagen konnte, ich habe Tichanowska ja gewählt, da kann man dann nicht mit 10% rauskommen, sondern dann auch die 90%, die muss er dann schon bekannt geben. Insofern gibt es auch in diesem Bereich des öffentlichen Dienstes zumindest Leute, die sich eigentlich gesetzeskonform verhalten haben, indem sie das richtige Ergebnis bekannt gegeben haben.
Puzzlestücke also, die deutlich zeigen, dass der Machtrückhalt stellenweise zumindest bröckeln zu scheint. Bitte, Frau Harms.
Also ich denke, dass das die eine Seite ist, aber wer sich die Ereignisse der letzten Tage angeguckt hat, der sieht, dass da sehr schnell noch mehr bricht. Also wenn über Nacht Tausende verhaftet werden, ich höre, dass viele Familien ihre Angehörigen suchen, dass Familien und Bürger sich vor Gefängnissen versammeln und draußen lautstark protestieren, dass die Gefangenen rausgelassen werden sollen. Stattdessen hört man von innen Gefangene schreien, die verprügelt werden. Und zum Teil wird es auch schon mit Videos belegt. Also das, wie jetzt eskaliert wird gegen diese Proteste, das ist wirklich eine Situation, in der Lukaschenko alles auf die Karte der Repression und der Gewalt setzt. Aber das kann nicht geheilt werden. Also für mich sind das die Momente, die ich beobachte, die mich natürlich an diesen Moment der Holy Hundred auf dem Maidan zurückdenken lassen. Das war nicht mehr zu heilen. Der Mann, der lässt sich aus dem Amt prügeln von seinen Schergen, auch wenn er das vielleicht noch nicht weiß.
Sie hören die Diskussion im Deutschlandfunk mit dem Thema Frühling im Sommer, Belarus nach der Wahl. Darüber können wir sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Olga Dründowa, unserem Russland-Korrespondenten Tilko Gries, dem Europaabgeordneten und Außenpolitiker Michael Gahler und mit, eben gehört, Rebecca Harms. Sie war auch lange Jahre Mitglied des Europaparlaments und hat sich dabei vor allem mit Osteuropa beschäftigt. Ich würde gerne den Blick noch etwas weiten, und zwar auf die belarussischen Nachbarn im Osten, also Russland, und im Westen, also die EU. Fangen wir vielleicht mal mit dem Blick nach Russland an. Droht in Belarus ein Szenario wie auf der Krim, wie in der Ostukraine, dass Russland demnächst militärisch interveniert? Herr Gries.
Ich denke, dass das Szenario so nicht droht, aus verschiedenen Gründen. Russland ist anders als 2014 inzwischen in verschiedene Konflikte sehr aktiv involviert und hat möglicherweise nicht die Kraft, die organisatorische Kraft, die militärische Kraft und auch nicht die politische Kraft im Innern, jetzt noch einen weiteren Konflikt mit hinzuzuziehen. Denn ein Konflikt mit Belarus und den Menschen dort würde wahrgenommen werden von Russinnen und Russen oder allgemein Menschen in der Russischen Föderation als ein Konflikt mit tatsächlich dem oftmals sogenannten Brudervolk. Die Menschen sprechen die gleiche Sprache, die Grenzen sind, wenn nicht gerade Corona ist, auch offen. Es gibt familiäre Bindungen nach hüben und drüben. Das ähnelt zwar ein Stück weit auch der Ukraine, aber es gibt in Belarus keine Region, die anders als vielleicht der Donbass oder die Krim, also einige Merkmale aufweisen, auch in ihrer Zusammensetzung. Der Menschen, die dort leben, was es erleichtern würde, einen Teil vielleicht abzuspalten oder abzutrennen, de facto jedenfalls abzutrennen und von dort aus Einfluss zu nehmen. Also das stelle ich mir nicht ganz so einfach vor.
Dennoch haben Sie, Herr Gries, zu Beginn der Sendung gesagt, dass Moskau, der Kreml natürlich sehr genau Richtung Westen schaut, Richtung Belarus. Welche Interessen spielen da wohl eine Rolle?
Moskau denkt, beziehungsweise die hier Herrschenden denken in Einflusssphären. Das ist ein altes imperiales Denken, das auch in der Sowjetunion stets überlebt hat und unter Wladimir Putin zu einer Grundkonzeption wieder geworden ist von Außenpolitik. Belarus gehört zum Kernbereich dessen, was als Einflusssphäre verstanden wird. Und deswegen ist das Interesse daran sehr, sehr groß. Die Armeen, die Geheimdienste, die Grenzschutzpolizeien sind eng miteinander verdrahtet. Und man kann, was die Ausrüstung betrifft, auch davon ausgehen, dass viele Lieferungen aus Russland eben erfolgen. Und wirtschaftlich ist nochmal ein ganz anderer Topf, den ich vielleicht ganz kurz nur aufmache. Der allergrößte Teil des Handels, den Belarus betreibt, betreibt das Land mit der Russischen Föderation. Das ist der wichtigste Partner und das bleibt auch der wichtigste Partner. Und darunter sind auch Schlüsselwaren und Schlüsselgüter natürlich. Ganz vorne natürlich die Energie. Öl und Gas bekommt Belarus praktisch ausschließlich aus Russland, auch wenn in den vergangenen Monaten es Alexander Lukaschenka immerhin gelungen ist, einige Energielieferungen inzwischen mit den Vereinigten Staaten abzuwickeln. Aber das ersetzt nicht das, was durch die Pipelines aus Richtung Osten kommt.
Kann denn diese Situation Russland jetzt schon nutzen? Oder anders gefragt, baut Russland seinen Einfluss vielleicht auch in diesen Zeiten, wo es in Belarus nicht so stabil ist, wie es einst war, aus? Herr Gala, wie sehen Sie das?
Ja, zunächst teile ich die Einschätzung von Herrn Gries. Ich denke, Herr Putin braucht da auch gar nicht einzumarschieren mit seiner Armee. Die Strukturen sind eng miteinander verwoben. Und im Gegensatz vielleicht zur Krim kann man eben auch nicht direkt den Russen weismachen, man würde da etwas heim ins Reich holen. Und ich glaube auch, Russland wäre ein Stück weit overstretched, doch überfordert. Aber gleichwohl, dadurch, dass Lukaschenko offensichtlich geschwächt ist, dass auch in dem Nullsummenspieldenken von Putin sicherlich etwas, wo er es leichter hat, gegenüber Weißrussland Forderungen zu stellen, die nicht alle geteilt werden von Lukaschenko, insbesondere dieses Unionsdenken, eine faktische Vereinigung von diesen beiden ungleichen Ländern. Und in dem Augenblick, wo wir auch dann, da kommen wir sicherlich anschließend drauf, dann überlegen, wie wir darauf reagieren, ist das ja auch etwas, was Lukaschenko potenziell Richtung Moskau treibt.
Ja, Herr Gala, Sie sprechen es an. Die EU sucht ja in gewisser Weise auch ihre Rolle. Die EU will jetzt die Beziehungen zu Belarus überprüfen, das sagte Josep Borrell gestern, der Außenbeauftragte der Union. Und einige Europaparlamentarier haben gestern auch eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Der Tenor: mehr Unterstützung für die Zivilgesellschaft und neue zielgerichtete Sanktionen. Jetzt haben Sie diese Erklärung, Herr Gala, auch unterschrieben. Glauben Sie denn, wenn es überhaupt zu neuen Sanktionen kommt, glauben Sie, dass diese wirksam sein können? Wir hatten das ja alles schon mal.
Also zunächst mal denke ich, dass es richtig ist, dass wir darauf reagieren, was dort gegen die Menschen entschieden worden ist. Wir hatten ja 2016 die Sanktionen, die bestanden aufgrund der Repression, die bis dahin auch vorherrschte. Wir hatten sie ja abgeschafft oder fast bis auf das Waffenembargo, weil wir den Eindruck hatten, es geht ein Stück weit in die richtige Richtung. Und mit der Annahme haben wir auch den Dialog geführt seit 2016, sowohl die Kommission, der Rat, auch wie im Parlament. Diese Erwartungshaltung ist ja nun ins Gegenteil verkehrt worden. Und deswegen halte ich es für richtig, dass wir gegenüber den Personen, die dafür verantwortlich sind, die Sanktionen wieder in Kraft setzen. Wir haben da aus meiner Sicht vor allen Dingen die Möglichkeit, dass wir ihnen die Einreise verweigern. Das trägt dann die Frustration auch in die Familien der Entscheidungsträger. Aber wir haben bei den Möglichkeiten, die wir finanziell haben, nicht so einen starken Hebel. Im EU-Haushalt haben wir so eine Größenordnung von 30 Millionen im Jahr für die Zusammenarbeit. Das ist nicht sehr viel, aber gleichwohl sollten wir das gezielt für die Unterstützung der Zivilgesellschaft nutzen. Wir haben ein European Endowment for Democracy. Das ist ein Fonds, der Demokratie und Zivilgesellschaft stützt. Wir haben ein Instrument für Demokratie und Menschenrechte, was das Ähnliche auch tut. Und das sollten wir deutlich machen, dass wir das so handhaben. Das wird alleine das Regime nicht stürzen. Das ist auch nicht unser Ziel, sondern es geht darum, die Menschen zu ermuntern, die in ihrem eigenen Land eine Veränderung herbeiführen wollen. Also das sollte aus meiner Sicht der Weg sein. Und ich fände es auch gut, wenn jetzt in dieser Phase Herr Borrell direkt nach Minsk reisen würde, um dort genau zu fordern, was wir erwarten, nämlich Ende der Gewalt, Freilassung der politischen Häftlinge und auch der Demonstranten und ein Dialog mit der eigenen Gesellschaft. Das kann man von jeder Regime erwarten, dass es mit seiner eigenen Gesellschaft in einen Dialog tritt.
Was glaubt denn der Rest der Runde? Sind Sanktionen das richtige und das wirksame Mittel oder muss man an was ganz anderes vielleicht denken?
Darf ich anfangen? Es gibt ja, ah ja, bitte.
Entschuldigung, ich
unbedingt.
Kann ein bisschen schneller. Ich würde hier gerne ein bisschen, also etwas die belarussische Perspektive reinwerfen, weil ich Kontakt habe mit den Experten da vor Ort in Belarus und sie schauen jetzt natürlich sehr aufmerksam auf Europa, was die Reaktion sein könnte. Und hier ist Folgendes wichtig. Das, was 2010 passiert ist, also da gab es auch schon Proteste nach den Wahlen, die wurden auch unterdrückt, aber nicht so brutal, nicht so sadistisch sogar wie jetzt, würde ich sagen. Und danach kam es zu EU-Sanktionen, die dann später aufgehoben wurden. Die Gewalt, die wir heute in Belarus sehen, die ist mit der Gewalt von 2010 nicht zu vergleichen. Das heißt, sollten die Belarussen, die belarussische Zivilgesellschaft und die breite Gesellschaft, die die EU sowieso unterstützen möchte, sollten sie dann sehen, dass die Sanktionen sich eigentlich von dem Maßstab her nicht verändert haben, die Gewalt aber schon. Das wird natürlich ein sehr schlechtes Signal in der belarussischen Gesellschaft sein, weil die Menschen, ich kann mir schon vorstellen, dass die Menschen etwas härtere Reaktionen von der EU erwarten. Ich kann es mir natürlich vorstellen, dass es schwierig ist. Die Situation hat sich auch seit 2014 verändert, seit der Ukraine-Krise. Jetzt ist diese Sicherheitsfrage auch wichtig für Europa und nicht nur Demokratieförderung. Aber wenn man möchte, dass die EU als, ja, als Gesellschaft, als Institution immer noch ein positives Image in Belarus hat, dann sollte man sich überlegen, ob die Sanktionen nicht noch stärker sein könnten als das, was wir schon 2010 hatten.
Frau Harms, Sanktionen quasi, wie man sie schon kennt, oder härtere Mittel? Man könnte ja beispielsweise auch mal darüber nachdenken, Frau Tichanowskaja anzuerkennen als Präsidentin von Belarus. Könnte es auch in diese Richtung gehen?
Also die Frage, welche konkreten Forderungen man mit den Sanktionen verbindet, die zählt, glaube ich, auch. Ich bin dafür, die Sanktionen zu forcieren, also die Diskussion nicht lange zu führen, sondern die Situation in Weißrussland ist so, dass die EU nicht einfach weiter das Land fördern kann und Lukaschenko ermöglichen kann, am internationalen Finanzmarkt Geld aufzunehmen. Das geht einfach nicht. Das muss klar gemacht werden gegenüber Lukaschenko, dass das endet. Gezielte Sanktionen, Magnitsky-Sanktionen gegen diejenigen, die direkt für in der Hierarchie der Polizei, der Spezialkräfte, des Militärs verantwortlich sind für die Brutalität der letzten Tage, oder auch gegen diejenigen, die in der Zentralen Wahlkommission klar die Ergebnisse gefälscht haben. Magnitsky-Sanktionen unbedingt, das Einfrieren von Vermögen von Weißrussen außerhalb des Landes, alles das ist möglich und sollte jetzt ins Spiel gebracht werden. Es sollte und kann verbunden werden mit einer diplomatischen Offensive. Und vielleicht
als
bin ich
Vermittler
naiv.
Vielleicht, wenn ja, ich da kurz rein darf. Oder die EU, das, könnte also, die sich nicht als Vermittler einbringen?
Das wäre das, was Solana zum Zeitpunkt, als die Proteste der Orangenen-Revolution so richtig hart wurden, was Solana versucht hat. Ich habe gestern gedacht, na, wenn Maas schon nach Moskau und St. Petersburg reist, ist ein Katzensprung, sich in Minsk anzumelden. Ich wünschte mir, dass die deutsche Ratspräsidentschaft, die deutsche Regierung ist sehr einflussreich in Osteuropa und findet viel Gehör, dass die deutsche Ratspräsidentschaft nicht Nord Stream 2 als Hauptprojekt jetzt verfolgt und Amerikaskeptizismus betreibt, sondern dass die deutsche Ratspräsidentschaft die Verantwortung auch für die Moderation in dieser schwierigen Situation in Weißrussland übernimmt.
Ja, die deutsche Ratspräsidentschaft, das ist ein gutes Stichwort. Mit Blick auf die Zeit würde ich diese Frage gerne nochmal an den Rest der Runde stellen. Herr Gries vielleicht, was glauben Sie, ich meine, Sie sind weit weg, aber dennoch beobachten Sie ja das russisch-deutsche Verhältnis auch, dass Sie beobachten die politische Lage in Belarus. Was kann, was müsste Deutschland jetzt tun, um dort zu helfen?
Ich stimme dem zu, was Rebecca Harms gerade gesagt hat, dass in Deutschland ein großes Gewicht hat. Wenn es darum geht, als Europäische Union wahrgenommen zu werden, dann ist die deutsche Stimme sehr wichtig. Ich möchte den Blick aber auch lenken auf die Nachbarländer, also die belarussischen Nachbarländer Polen und Litauen, die in dieser Krise eine sehr konstruktive Rolle spielen. Das kann man ja nicht in allen Themenbereichen immer behaupten, im europäischen Sinne, sagen wir mal, was die Politik Warschaus betrifft. Aber diesmal kam der erste Appell, der erste erster Aufruf, dass sich die Europäische Union als Ganzes damit beschäftigen müsse, aus Polen, aus Warschau. Litauen hat sich sehr darum bemüht, Tichanowskaja rauszubekommen aus dem Land und ihr jetzt sozusagen zunächst einmal ein Obdach zu geben. In der Hauptstadt dort. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Ich glaube, wenn es um Sanktionen geht, dann helfen tatsächlich nur persönliche Sanktionen, die die Machthaber, die die Befehlshaber tatsächlich persönlich treffen. Am besten in der Brieftasche, wenn ich das so kommentierend sagen darf. Ja. Alles andere wird nicht ernst genommen. Kleiner Schwenk noch, alles, wenn man also irgendwie Embargos verhängt oder Sanktionen auf Handel und so weiter. Belarus ist inzwischen längst in der Lage, das alles auch in Russland zu kaufen oder in China zu kaufen. Hat in den vergangenen Jahren auch die Beziehungen zu China deutlich verbessert und auch dort ist inzwischen viel zu bekommen.
Viel Militärtechnik, wenn ich das richtig gesehen habe.
Auch das.
Herr Gala, was glauben Sie jetzt zum Schluss unserer Diskussion? Was muss Deutschland, der Ratspräsident, hier tun?
Also wir haben allen Anlass jetzt am nächsten Freitag. Da findet sowieso ein außerordentlicher Außenministerrat statt zum Thema eigentlich Türkei, Griechenland, die Konflikte, die da sind. Da muss auf die Tagesordnung auch das Thema Belarus und eben mit sehr präzisen Vorstellungen, welche gezielten persönlichen Sanktionen hier drohen, wenn die Forderungen, die ich eben erwähnt habe, also insbesondere Freilassung der politischen Gefangenen und Dialog mit der Zivilgesellschaft, wenn das nicht eingehalten wird. Da muss es Beschlusslagen geben und da können wir auch nicht hinter den Stand von 2016 zurück, sondern im Gegenteil, wie gesagt worden ist, angesichts der Härte und der größeren Problematik, die dort ist, auch überlegen, wie weit wir zum Beispiel den Personenkreis, die wir persönlich sanktionieren, wie wir den erweitern können.
Frau Tründowa, ich möchte auch Sie noch mal fragen. Sie haben lange in Belarus gelebt, jetzt in Deutschland arbeiten Sie als Politikwissenschaftlerin. Was erwarten Sie von der Bundesregierung, die ja auch die Ratspräsidentschaft innehat?
Gute Frage, was ich erwarte. Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich ja selbst beobachtet habe, anteilig auch so ein Teil, also sich nicht daran beteiligt habe, an dieser Annäherung zwischen Deutschland und Belarus in den letzten 5 Jahren. Ich habe auch in der Zivilgesellschaft oder mit der Zivilgesellschaft hier von Deutschland aus, mit der belarussischen Zivilgesellschaft und anderen Strukturen zusammengearbeitet. Wir haben auch großen Wert darauf gelegt, dass ein Erfahrungsaustausch stattfindet, auch Expertenaustausch und so weiter. Das wird jetzt natürlich alles unter Frage gestellt und auch wenn die Sanktionen sich nur auf Personen richten, kann es natürlich schon Auswirkungen auf andere Ebenen der Zusammenarbeit haben. Und für mich ist die große Frage, ja, also wir werden sich jetzt auch die beidseitige deutsch-belarussische Beziehungen entwickeln. Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, Herr Steinmeier war in Belarus zu Besuch. Seitdem haben wir ein neues Projekt, diese belarussisch-deutsche Geschichtskommission. Es hat auch viel Kraft gekostet, sie aufzubauen. Dann gibt es auch beidseitige Beratergruppe zwischen den beiden Regierungen. Ist einfach nicht klar, ob es weitergeht und was für einen Fokus man da haben würde, wenn es weitergeht. Zu welchen Themen man da diskutieren wird nach all dem, was wir gesehen haben. Und es gab auch eine riesige Konferenz, eine internationale Konferenz in Belarus, Minsk Dialog Forum, wo Experten aus der ganzen Welt eingeladen wurden und wo selbst auch Präsident Lukaschenko teilgenommen hat. Also so ein Format kann ich mir für die Zukunft nicht mehr vorstellen. Für mich ist eine große Frage, ob diese Dialogstrategie, die Deutschland hatte die letzten 5 Jahre, ob es weitergeht und wenn ja, mit was für ein Message soll denn Deutschland an die Belarusen schicken?
Die Worte von Olga Tründowa. Damit geht auch diese Diskussion zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Runde und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Interesse. Ihnen allen noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Frühling im Sommer, Belarus nach der Wahl. Es diskutierten Olga Tründowa, Redakteurin der Belarus-Analysen und Mitarbeiterin an der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen. Michael Gala, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments. Thilko Gries, Deutschlandfunk-Korrespondent Moskau. Und Rebecca Harms, Osteuropa-Spezialistin und bis 2019 für die Grünen im Europäischen Parlament. Die Diskussionsleitung hatte Frederik Rother.